Gesprächsführung mit Menschen in Krisen. Von angehenden Lebens- und Sozialberatenden werde ich immer wieder gefragt, worauf bei der Gesprächsführung mit Menschen in krisenhaften Lebenslagen zu achten ist. In dieser Tonspur lege ich einige Aspekte zur Kommunikation praxisnah dar. Wo sich Klientinnen und Klienten die Türklinke in die Hand geben, die Beratenden von Termin zu Termin hetzen, vielleicht auch noch einen Blick auf das Handy werfen, wo die ratsuchende Person schon Platz genommen hat, der ist irgendwo, nur nicht bei dem einen hilfesuchenden Menschen. Ich plane für ein Gespräch mit Menschen in krisenhaften Lebenssituationen genügend Zeit ein. Und dies teile ich meinen Klientinnen und Klienten schon bei der Terminvereinbarung mit. Würde ich zum Beispiel nach 50 Minuten sagen, die Zeit ist leider schon vorbei, ich erwarte noch jemand anderen, würde dies dem individuellen Bedürfnis eines Menschen nicht gerecht werden. Jedoch dauert eine Sitzung in der Regel auch nicht länger als 2,5 Einheiten, weil dies für die Ratsuchenden ansonsten zu anstrengend wäre. Genügend Zeit für ein Gespräch zu haben, ist in existenziellen Lebenslagen notwendig. Das Unrecht, das einem am Arbeitsplatz widerfahren ist, das Schuldgefühl, das an einem nach dem Beziehungsaus nagt, die kaum auszuhaltende Ungewissheit, ob der histologische Befund nun positiv oder negativ ausfällt, all das will zunächst ohne Zeitdruck ausgeführt werden. Es gibt viele Krisentypen: Lebensveränderungskrisen, Sinnkrisen, Beziehungskrisen, Verlust- und Trauerkrisen, suizidale Krisen, um einige zu nennen. Gespräche mit Menschen in Krisen weisen eine hohe emotionale Dichte auf und die Betroffenen kommen oftmals aufgewühlt zum Gespräch. Eine angenehme Atmosphäre ist daher sehr bedeutsam. Gerne hole ich eine Tasse warmen Tee oder Kaffee hinzu. Süßes Kleingebäck wird gerne angenommen, weil die Bearbeitung der Themen auch den Körper ermüdet und den Zuckerhaushalt beeinflusst. Der Praxisraum ist frisch gelüftet, der Aromastreamer verströmt einen angenehmen Duft, es ertönt eine leise Instrumentalmusik mit langsamem Rhythmus. Während ich die Getränke zubereite, können die Hilfesuchenden die Stimmung im Raum aufnehmen und innerlich ein wenig zur Ruhe kommen. Polster und Decken eignen sich gut dazu, den Sitzkomfort zu verbessern und haben oftmals auch Schutzfunktion. Manchmal legt jemand ein Kissen auf die Beine. Wer körperlich oder emotional friert, dem reiche ich eine warme Decke. Es braucht Zeit, um die Themen in ihrer Breite und Komplexität darzulegen, um den Auftrag und das Ziel bzw. die Aufträge und die Ziele zu erfassen. Über eine mögliche Struktur in der psychosozialen Beratung spreche ich in einem anderen Audiofile. Im Zuge der sogenannten Narration schildern die Ratsuchenden das Erlebte. Ich ermutige sie dazu, mir zu berichten, was ihnen durch den Sinn geht, was am Herzen liegt. Der Akt des Erzählens selbst ist sinnkonstitutiv. Überdies achte ich darauf, wie mir jemand etwas erzählt. Spricht die Person in der Ich-Perspektive oder nimmt sie eine neutrale oder distanzierte Stellung zum Erzählten ein? Ist die Erzählerhaltung emotional und in übermäßiger Weise selbstkritisch und selbstanklagend? Oder spricht die Person sachlich analytisch? Vielleicht kommentiert sie ein Geschehen ironisch, zynisch oder sarkastisch. Manche Menschen kommen in einer Erzählung selbst gar nicht spürbar vor, weil sie in der dritten Person über sich sprechen. Unter Druck ist es erheblich schwieriger, die notwendige Distanz zu sich und dem Problem einzunehmen. So dringend die Problemlösung auch sein mag, ich lade zunächst zum Ankommen ein, ehe wir in die Themen der Ratsuchenden eintauchen, beispielsweise mit diesen Worten: Lassen Sie sich ruhig etwas Zeit, um anzukommen. Dadurch kommen Sie etwas zur Ruhe. Sie werden sehen, wie wohl Ihnen das tut, gerade in dieser für Sie schwierigen Lebenslage. Offene Fragen sind erzählgenerierend. Das Erzählen darüber, was belastend erfahren wird, wird dadurch angeregt. Bitte erzählen Sie mir, was Sie beschäftigt, was Ihnen durch den Sinn geht. Oftmals wissen Menschen zunächst gar nicht, wo sie anfangen sollen. Fangen Sie einfach mal irgendwo an zu erzählen, egal wo. Wir finden schon den roten Faden und kommen gewiss zu dem Punkt, an dem Sie Unterstützung oder Begleitung benötigen. Gerne leite ich das Gespräch auch mit diesen Worten ein. Ich bin jetzt mit meiner ganzen Aufmerksamkeit bei Ihnen und höre genau zu. Verzichten Sie auf Fachworte, Schachtelsätze und Ausschweifungen. Sprechen Sie Wesentliches in einfachen und kurzen Sätzen an. Schauen Sie sich selbst kritisch über die Schulter und hören Sie sich selbst beim Reden zu. Welche Füllwörter und Redewendungen verwenden Sie häufig? Vielleicht verstehe, okay, alles klar? Oder entschuldigen Sie sich gar, wenn Sie den Ratsuchenden eine Frage stellen: Entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie dazu noch was fragen? Versäumen Sie keine Gelegenheit, um gegenüber einem hilfesuchenden Menschen Ihre Wertschätzung auszudrücken. Hierzu bieten sich viele Gelegenheiten an. Sie können Wertschätzung beispielsweise dafür geben, dass sich Ihnen ein Mensch im Gespräch vertrauensvoll öffnet, dass er den Mut aufbringt, sein Verhalten kritisch zu hinterfragen, dass er Verantwortung für sein Tun oder Unterlassen übernimmt, anstatt die Verantwortung oder Schuld für die eigene Unzufriedenheit bei anderen zu suchen. Die folgenden Äußerungen bringen Wertschätzung und Empathie zum Ausdruck. Danke, dass Sie mir die Situation so genau schildern. Oder: Die Geduld, die Sie Ihrer an Demenz erkrankten Mutter gegenüber aufbringen, ist bemerkenswert. Oder: Wenn ich mich in Ihre Lage einfühle, wird mir noch mehr bewusst, wie herausfordernd die Situation für Sie aktuell ist. Lernen Sie, das Gehörte umzudeuten. Eine vermeintliche Schwäche, etwa Zurückhaltung, kann auch als Zeichen einer Stärke verstanden werden, wenn man beispielsweise einem anderen den Vortritt lässt. Anstatt von Defiziten oder Mängeln spreche ich von Wachstumschancen und Entwicklungspotenzialen. Eine vermeintlich böse Absicht kann sich als noble, ehrenhafte Intention erweisen. Ein Angehöriger möchte nicht etwa die anderen übergehen, sondern seine fachliche Kompetenz und die berufliche Stellung zum Vorteil der Familie einsetzen. Das Gefühl zu bekommen, vom Gegenüber verstanden zu werden, ist entlastend. So genau, wie Sie mir Ihre Situation schildern, kann ich Ihre Lage nun sehr gut nachvollziehen. Auch affektive Gesten, etwa ein zustimmendes Nicken, transportieren diese Haltungen. Seien Sie beruhigt, mit der Zeit finden Sie gewiss Ihre eigenen Worte und Ausdrucksweisen und entwickeln Sie den ganz persönlichen Stil. Bleiben Sie ein Original, kopieren Sie niemanden und lösen Sie sich vom Anspruch der Allwissenheit. Grundlegend ist die Kompetenz, aktiv zuhören zu können. Diese Gesprächstechnik will geübt werden. Doch was bedeutet es, einem Menschen aktiv zuzuhören? Damit ist ein ganzheitliches Wahrnehmen in einer empathischen und offenen Grundhaltung gemeint. Nichts ist wichtiger als der Mensch vor mir, mit all dem, was ihn bewegt. Ich versuche, verbale und nonverbale Mitteilungen aufzunehmen. Bedenken Sie, dass auch der Körper mit seiner ganzen Gebärde spricht. Beobachten Sie, an welcher Stelle des Gesprächs jemand in sich zusammenfällt oder förmlich aufersteht, wann die Atmung schneller und oberflächlicher wird oder sich die Haut am Hals rötet. Wir haben zwei Ohren und einen Mund, wohl deswegen, weil das Zuhören oftmals so viel wertvoller als Reden ist. Es braucht Geduld und Ruhe, damit die Person ausreden kann, ohne dabei ständig unterbrochen zu werden. In der Paar- und Familienberatung verwende ich kleine Stoppschilder, um anzuzeigen, dass noch jemand anders am Wort ist. Gerade in Konfliktsituationen muss das Einanderzuhören erst wieder erlernt werden. Die Haltung der Allparteilichkeit, dadurch gibt man zu erkennen, dass man sich mit jedem Familienmitglied verbündet, ist bei Konflikten ein hoher Anspruch, zumal man selbst sehr widersprüchlichen Forderungen ausgesetzt ist. Allparteilichkeit kann vielleicht nicht in jedem Moment realisiert werden, jedoch im Laufe der Zeit und wenn nacheinander alle Beteiligten sich und ihre Anliegen von den Beratenden vertreten sehen. Eine weit geringere Forderung stellt das Konzept der Neutralität. Hier wird nicht verlangt, dass sich jeder der Teilnehmenden vom Gegenüber vertreten sieht. Es genügt, dass keiner den Eindruck hat, die Beraterin oder der Berater sei parteilich für andere. Bitte gehen Sie kurz in sich. Wann hat Ihnen zuletzt ein Mensch länger als 5 Minuten konzentriert zugehört, ohne Ihnen dabei ins Wort zu fallen oder die eigene Meinung kundzutun? Wahrscheinlich ist diese Weise der Begegnung auch für Sie eher eine Ausnahme als eine Regel. Dass jemand mit seiner ganzen Aufmerksamkeit bei Ihnen ist, drückt sich auch im Halten von Blickkontakt aus. Nehmen Sie die Menschen ruhig in den Blick, ohne sie dabei anzustarren. Es gibt tatsächlich Paare, die nicht wissen, welche Augenfarbe die Partnerin oder der Partner hat. Manche blicken sich erstmals bei einer Beratung in die Augen. Dabei ist ein Augenblick, der Blick in die Augen eines Menschen, unendlich wertvoll, sind doch die Augen zugleich die Portale zu den Seelen der Menschen. Manchmal schließe ich während einem Gespräch eine Weile bewusst die Augen, um mich ganz auf das Hören zu konzentrieren. Denn beim aktiven Zuhören geht es auch darum, sich innerlich in die Situation der sprechenden Person zu versetzen. In dieser Weise nehme ich die Stimmlage und die Stimmung hinter dem Gesagten noch besser wahr. Eine Inkongruenz zwischen dem, was ich wahrnehme, und dem, was mir jemand erzählt, spreche ich an. Hierzu ein Beispiel. Erika, mir fällt auf, wann immer Sie von den Demütigungen, die Sie erfahren haben, sprechen, lachen Sie. Doch das ist gar nicht zum Lachen, eher zum Weinen. Für Erika war diese Rückmeldung wichtig, denn ihre Außenwirkung wurde ihr plötzlich klar. Mich nimmt man immer nur lustig wahr, wie es in mir drinnen aussieht, das bekommen die Leute gar nicht mit. Und außerdem kommen meine Bedürfnisse im Kollegium ohnehin immer viel zu kurz. Bei vagen Schilderungen oder Unklarheiten soll selbstverständlich vertiefend nachgefragt werden. Mit der eigenen Meinung hält man sich hingegen eher zurück. Erika, welche Bedürfnisse kommen zu kurz und in welchen Situationen zum Beispiel? Was ist mit aktivem Zuhören nicht gemeint? Alles gutheißen zum Beispiel. In der Logotherapie ist das Ja zur Person tief verwurzelt. Jedoch wird wert- und sinnwidriges Handeln wahrhaftig und unmissverständlich thematisiert. Unabhängig davon wird die Würde einem Menschen immer zuteil, auch dann, wenn er unehrenhaft handelt, seine Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind oder seine Einstellungen den eigenen Werthaltungen widersprechen. Unbeschreiblich groß ist die Vielfalt an kulturellen, weltanschaulichen oder sexuellen Orientierungen, die den meinen mitunter völlig widersprechen. Um Menschen zu beraten oder therapeutisch behandeln zu können, muss nicht primär auf der Inhaltsebene, sondern kann auch auf der Prozessebene interveniert werden. Durch das überlegte Formulieren hilfreicher Fragen, anhand derer die Hilfesuchenden eigene Haltungen und Verhaltensweisen reflektieren können, kann ich beispielsweise den Fokus vom Problem weg und hin auf die Ressourcen und Lösungswege einer Person lenken. Es folgen nun einige Fragen zur Erhellung von Ressourcen und Bewältigungskompetenzen. Wer oder was könnte Sie zum Beispiel im Einnehmen einer zuversichtlichen Haltung oder im Aufbringen von Geduld unterstützen? Welche Ressourcen haben Sie in früheren Krisenlagen genutzt und auf welche könnten Sie erneut zugreifen? Was hat in ähnlichen Problemlagen dazu beigetragen, dass es Ihnen besser ging? Könnten Ihnen jetzt bestimmte Personen aus dem Familien- oder Freundeskreis beistehen? Angenommen, die Krise überdauert auch noch die nächsten Wochen. Wie könnten Sie dazu beitragen, dass Sie gesund bleiben? Was tun Sie üblicherweise, um sich zu strukturieren, um gute Entscheidungen zu treffen? Was haben Sie bereits selbst unternommen, um einen Ausweg aus der Krise zu finden? Wie haben Sie es so lange geschafft, trotz des Problems sich dennoch auf die Arbeit zu konzentrieren? Welche Glaubenshaltungen bzw. Überzeugungen geben Ihnen nun Kraft? Die folgenden beiden Fragen zielen auf die Lösungsfindung ab. Wer oder was könnte zur Lösung, beispielhaft zur Entlastung, Beruhigung, Klärung, Eindämmung, Heilung usw. beitragen? Welches wäre der kleinstmögliche und ehestens umsetzbare Schritt in Richtung Lösung? Auch zirkuläre Fragen weiten die persönlichen Sichtweisen. Beispielsweise kann eine außenstehende Person über die Beziehung zweier anderer befragt werden. Das betroffene Paar erhält dann eine Rückmeldung darüber, wie ihre Beziehung von außen gesehen wird. Es erhellen sich dadurch nicht nur die blinden Flecken, es ist auch eine Möglichkeit, sich verstanden zu fühlen. Wie würden Ihre Großeltern Ihre Beziehung einschätzen? So könnte beispielsweise eine zirkuläre Frage lauten. Und auch die imaginative, spirituelle Kraft kann in der psychosozialen Beratung genutzt werden. Angenommen, Ihr verstorbener Vater wäre jetzt bei Ihnen, was würde er zu Ihnen sagen? Welche Zusage würde Gott Ihnen in dieser Phase des Lebens geben? Angenommen, das Problem wäre gelöst. Welche positiven Auswirkungen könnten Sie dann beobachten? Angenommen, die Krise ist bewältigt. Worauf wären Sie rückblickend besonders stolz? Gedankenexperimente wie diese sind nützliche Instrumente menschlichen Denkens. Sie laden zum kreativen Denken ein, geben der Fantasie eine Chance und aktivieren den Möglichkeitssinn. Bevor ein Ratschlag erteilt oder eine andere Information gegeben wird, sollte das Gehörte zunächst sinngemäß zusammengefasst in den eigenen Worten wiedergegeben, also paraphrasiert werden. Dadurch können Sie prüfen, ob Sie alle erwähnten Aspekte Ihres Gegenübers auch richtig verstanden haben. Durch die Paraphrase wird der Gesprächsfluss verlangsamt. Das ist wichtig, damit alles Wesentliche gesagt und reflektiert und Gefühlsregungen zum Ausdruck gebracht werden können. An der Stelle, an der Sie paraphrasieren, tauchen die Ratsuchenden erfahrungsgemäß noch tiefer in die Thematik ein. Hierzu ein Beispiel aus meiner Praxis. Eine meiner Klientinnen namens Lydia, sie kam wegen einer Erschöpfungskrise in die Praxis, erzählte mir in einer jeden Stunde dasselbe. Dies war verständlich, da der Alltag mit ihrer an Demenz erkrankten Mutter monoton und unaufgeregt verlief. Für ihre chronischen Probleme interessierte sich längst niemand mehr. Lydia hatte nur noch den geistigen Verfall, so bezeichnete sie die kognitive Beeinträchtigung der Mutter, vor Augen. Sie bezweifelte, dass die Mutter sie noch als ihre Tochter wahrnehmen konnte. Auch dass an Demenz erkrankte Menschen gerade in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung noch Freude erleben und eine Lebensqualität haben, war für sie überhaupt nicht vorstellbar. Eines Tages erzählte sie mir, dass ihre Mutter Topfenauflauf so sehr liebt und dass sie kürzlich einen Nachschlag erbat und dabei lächelte. Genau an dieser Stelle, also bei dieser Ausnahme, setzte ich die Paraphrase. Lydia, sagte ich zu ihr, Ihre Mutter wollte also einen Nachschlag und lächelte? Meine Klientin erwiderte, ja, sie hat mich angelächelt und ich hatte das Gefühl, dass sie auch tatsächlich mich meinte. Und stellen Sie sich vor, sie hat sogar erzählt, wie gerne sie damals für uns alle gekocht hatte. Mutter begann von früheren Zeiten zu erzählen. Eigentlich war das ein Wunder. Lydia begann also das jeweilige Thema, bei dem ich eine Paraphrase gesetzt hatte, noch ausführlicher zu schildern und vergegenwärtigte sich die noch vorhandenen Möglichkeiten. Und genau das ist so wichtig, weshalb die Konzentration der Beratenden vor allem auf die Ausnahmen von dem Problem lagen und nicht nur auf die Probleme selbst gelenkt werden sollte. Krisengespräche haben die Tendenz, ausschließlich um das Problem zu kreisen. Doch in den Ausnahmen liegen die Ressourcen und diese benötigen wir für die Einstellungsmodulation gerade dort, wo der Handlungsspielraum erschöpft ist. Während Lydia von der berührenden Begegnung mit ihrer Mutter erzählte, kamen ihr viele weitere erbauliche, auch humorvolle Erinnerungen in den Sinn. Es dauerte gar nicht lange, dann konnte sie wieder dankbar der Wertfülle des Augenblicks, den Goethe als den Repräsentanten der Ewigkeit bezeichnete, nachspüren. Der bewusst herbeigeführten Stille kommt in der psychosozialen Beratung eine große Bedeutung zu. Haben Sie den Mut, Gesprächspausen zuzulassen? Diese dienen dazu, das Gesagte zu verarbeiten, eventuelle Unklarheiten zu konkretisieren oder den Tränenfluss zuzulassen. Die Pause meint die Zeitspanne, in der niemand spricht und keinerlei verbale Informationen übermittelt werden. Gesprächspausen schützen vor inhaltlicher Überflutung und helfen, dem Gesagten emotional Folge leisten zu können. Die Stille besänftigt den unruhigen Geist und reduziert die Gedankenflut und Gedankenfülle. Obwohl kein Wort gesprochen wird, wird so viel einander mitgeteilt. Während dieser stillen Phasen sitzen Beratende und Ratsuchende sich nicht einfach gegenüber, sondern erfahren eine konzentrierte, schweigende Zuwendung. Pausen werden mitunter dann bedrückend erfahren, wenn sie zu lange dauern. Wie lange soll oder darf eine Pause dauern, werde ich immer wieder gefragt. Hierbei, werte Kolleginnen und Kollegen, sollen Sie auf Ihre Intuition vertrauen. In der Situation werden Sie die stimmige Dauer genau spüren. Nachdem Menschen etwa von schweren, schicksalhaften Erfahrungen berichtet haben, erweist sich die Stille auch als heilsam, weil Antworten auf zentrale Fragen im Innersten zu finden sind. Die Stille ist außerdem wie eine feierliche Musik, etwa dann, wenn verstorbene Menschen auf dem Familienbrett aufgestellt und gewürdigt werden. Die jüngere Schwester, die bei der Geburt verstarb und in irgendeinem Grab beigelegt wurde. Der Bruder, der aus dem Krieg nicht mehr zurückkam. Oder der herzensgute Großvater. Es ist methodisch möglich, über ein Thema zu sprechen, ohne es direkt zu benennen, nämlich anhand von bildhaften Metaphern, etwa Fotos. Dieses Vorgehen ist beispielhaft dann hilfreich, wenn es um tabuisierte Gefühle geht, etwa um Ekel, Zorn oder Scham. Anhand einer Bildmetapher ist es möglich, über die Auslöser, Herausforderungen, Ziele, Einstellungen und Entscheidungsfreiräume zu sprechen. Ich habe mit den Jahren ein reich bestücktes Fotosortiment angelegt. Die allermeisten Fotos mache ich selbst, wobei mir die Natur die ausdrucksstärksten Motive liefert. Die Fotos zeigen zum Beispiel ein Flugzeug, das über ein Gebirgsmassiv fliegt, ein aufziehendes Gewitter, den Kirchturm von Altgraun im Reschensee in Südtirol, der 1950 in den Fluten des Stausees versunken ist, Zu sehen sind Schneerosen, Schafe, die hinunter ins Tal blicken und einsame Siedlungen, gebaut auf hohen Felsen in Griechenland und viele weitere. Man redet zwar über das Fotomotiv, doch eigentlich werden die Themen der ratsuchenden Personen anhand der Fotos bearbeitet. Etwa die Möglichkeit, Angst zu überwinden, die Balance zwischen Nähe und Distanz, die Umstände, die dazu führen, dass einem das Wasser bis zum Hals steht, die Trotzmacht des Geistes und die Kraft, selbst unter widrigsten Bedingungen weiterzumachen, oder die neuen Perspektiven, die sich einem in der Abgeschiedenheit erschließen, werden anhand der Fotos thematisiert. Literaten haben die Gabe, Wesentliches eindrücklich in Worte zu fassen. Ihre Gedichte und Texte umrahmen die Gespräche rund um das krisenhafte Geschehen. Rainer Maria Rilke schreibt, dass man den Dingen die eigene, ungestörte Entwicklung lassen muss, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden darf. Denn alles ist Austragen und dann Gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Die Arbeit mit Bildmetaphern bietet sich auch dann an, wenn Menschen einen zerreißenden Trauerschmerz spüren. Hierzu ein weiteres Beispiel aus meiner Praxis. Ich fotografierte das Blatt des Frauenmantels, in dem sich Tau gesammelt und zu einem Tropfen gebildet hat. Dieser Tautropfen ruht in diesem Blatt. Die Aufnahme lädt zum Nachsinnen über die Bedeutung der Trauer ein. Eduard unterdrückte seine Tränen, weil er für seine schwerkranke Tochter stark sein wollte. Weinen würde ihn und seine Gattin nur belasten, so seine Ansicht. Wir betrachteten eine Weile die Fotografie mit dem Titel »Die Träne des Frauenmantels« und ich richtete an Eduard diese Fragen. Was geht Ihnen beim Betrachten der Träne des Frauenmantels durch den Sinn? Welche Bedeutung könnten die Tautröpfchen für die Pflanze wohl haben? Was fällt Ihnen beim Betrachten der Pflanzenträne noch auf? Welche Botschaft können Sie diesem Foto für Ihre momentane Lebenssituation entnehmen? Nachdem wir einander unsere Gedanken geteilt haben, setzte schließlich der erlösende Tränenfluss ein. Ich verweilte still und tröstend bei Eduard. Trost meint im Gegensatz zum Vertrösten die beständige Zuwendung in einer Lage, die keine Hoffnung auf Besserung verspricht. In meiner Praxis steht eine Holzfigur mit einer goldenen Kugel in der Hand. Dies ist mein Ressourcenengel. Darin, so meine Assoziation, wartet der aktuell noch nicht sichtbare Ressourcenreichtum darauf, nach und nach gesichtet und entfaltet zu werden. Gewöhnlich greifen Menschen in Krisen auf jene Ressourcen zurück, die sie bereits entwickelt haben, die ihnen vertraut und oftmals gar nicht bewusst sind. Sind diese eindimensional? Gilt es, den Ressourcenschatz hin zur Mehrdimensionalität zu weiten. Denn es gibt viele Arten von Ressourcen, etwa geistige, soziale, spirituelle, imaginative, literarische, künstlerische oder körperliche. je verzweifelter ein Mensch ist, desto größer lasse ich den Ressourcenengel vor meinem inneren Auge werden. Abschließend ist es mir noch wichtig zu sagen, dass es ein Zeichen des gegenseitigen Respekts ist, sich für ein Gespräch mit sensiblem Inhalt zu bedanken. Werte Zuhörende, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und für Ihr aktives Zuhören.